Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du sag mal, Fabian, hast du dir eigentlich schon Tickets gesichert für das Relegationsspiel Kiel gegen Köln?
Noch nicht, nee, aber man soll ja auch nicht unken, ne? Das würdest du, glaube ich, auch nicht machen wollen. Oder würdest du unterschreiben, würdest du es rausposaunen, dass der FC St. Pauli auch in der kommenden Spielzeit in der ersten Liga spielt?
Naja, da fehlt ja noch ein Punkt. Ja, und den hätte St. Pauli am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart holen können. Darüber werden wir bestimmt reden. Aber ja, auch über das 3:1 von Holstein Kiel gestern in Augsburg. Gestern, Sonntag, heute ist Montag. Es ist der 5. Mai 2003. Ach, was sage ich? Es ist der 5. Mai 2021. Nee, der 5. Mai, jetzt habe ich's. Es ist der 5. Mai 2025. Und Friedhelm Funkel, Klammer auf, 71 Jahre, Klammer zu, trainiert wieder den 1. FC Köln. Das ist mal eine geile Retro-Nummer, die Kölner da noch nicht offiziell verkündet haben, aber es deutet ja alles darauf hin, dass Friedhelm Funkel den FC nach oben führen muss. Krass. Also wirklich krass, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Michael Augustin hat geiß Bock auf diese Folge. Ich bin Fabian Wittke. Wir nehmen auch heute getrennt voneinander auf. Es ist Montag. Gerade kam die Eilmeldung, dass der Koalitionsvertrag unterschrieben ist. Es ist 12.36 Uhr, ganz genau. Auch wir haben den Koalitionsvertrag für eine neue Folge Anstoß, euren Lieblingspodcast, unterschrieben. Und was können wir noch sagen? Es gibt so viele Themen, die auf dem Tisch liegen, aber wir müssen natürlich auch erstmal die Chronistenpflicht wahren und können sagen, auch wir natürlich von der gesamten Anstoßredaktion gratulieren herzlich dem FC Bayern München zur 34. Deutschen Meisterschaft. So steht es denn in dem KI-erstellten Pressetext, den wir da herausgeben werden. Und ansonsten, war da was eigentlich vergangenes Wochenende? Gibt es da so roundabout 9 Teams, die sich noch anschicken, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen, zumindest den Relegationsplatz in Liga 2 zu holen? Ist der HSV mal wieder mit 1,5 Beinen in der Fußball-Bundesliga? Aber on this day, es gibt ja immer diese Postings, ne? On this day, ne? Und was passierte heute an diesem Tag, den du gerade so wunderschön kalendarisch beschrieben hast? An diesem Tag ist der HSV in Sandhausen nicht aufgestiegen, weil es dann ja doch noch Jan Regensburg gab, ne?
Ja, und vor einem Jahr, ich habe nochmal nachgeguckt, bei uns in dem Anstoßarchiv, hieß eine Folge, wenn das Baumgart-Rudel Stadtmeister wird. Also vor einem Jahr hat der HSV das Derby in der zweiten Liga gegen den FC St. Pauli gewonnen. Und ich finde aber, wir sollten mit der Aktualität einsteigen. Da sind wir ja thematisch auch in der zweiten Liga. Köln, Funkel.
Ja, ja,
ich finde,
definitiv.
Das
ja,
ist eine wirklich skurrile Nummer, Friedhelm Funkel. Ich frage mich da, was der wohl so Ende April, Anfang Mai immer macht. Ich habe mich versucht, in Friedhelm Funkels Leben hineinzudenken. Ich glaube, der fängt Ende April an, sich den Kicker wieder zweimal wöchentlich zu kaufen, also einmal montags und einmal donnerstags. Dann fängt er samstags wieder an, regelmäßig die ARD Sportschau zu gucken. Und dann so Mitte, Ende April schließt er auch so ein Sky-Abo ab wieder, weil er weiß, ja, bald geht's wieder los, bald klingelt mein Telefon. Dann sitzt er da zu Hause am Küchentisch und hat das Handy vor sich hingelegt und fragt sich, wer ruft mich als Retter? Vor einem Jahr war es der FCK, der erste FC Kaiserslautern, da war Funkel ja sogar noch mit dem FCK im Pokalfinale, hat da gegen den dann ja Doublesieger Bayer Leverkusen verloren. Und jetzt hat der FC angerufen. Und jetzt wird Friedhelm Funkel zum dritten Mal in seinem Leben Trainer des 1. FC Köln. Und ich glaube, er ist genau auf solche Rettereinsätze vorbereitet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er im nächsten Jahr um diese Zeit wieder einen Verein übernehmen wird. Und im übernächsten Jahr auch. Und im überübernächsten Jahr auch. Und im überübernächsten Jahr auch. Aber jetzt bleiben wir mal in der Gegenwart. Funkel beim FC. Also am Wochenende war es der Jahnsinn, der sich da abgespielt hat im Müngersdorfer Stadion. Aber das lag nicht an den Regensburgern. Das lag am enttäuschenden 1:1 des FC gegen den tabellenletzten Jahr in Regensburg. Und das mit Funkel ist auch irgendwie der Jahnsinn, finde ich.
Definitiv, ich gehe da auch mit bei all dem, was du gesagt hast, nur ich habe so ein anderes Bild im Kopf. In meiner Welt sitzt Friedhelm Funkel logischerweise auf so einer Feuerwehrwache, ne, weil er ist ja der Feuerwehrmann oben so, und dann hat er so gerade seine schweren und stahlkappigen Lederschuhe so eingewichst und schwarz poliert, und dann macht er so seinen Spind auf und putzt auch den so, ne, und an der Spindinnenseite hängt so Pamela Anderson oder irgendwie noch ein anderes Fotomodel aus den
80er
Jahren oder vielleicht auch eine aus Dicke Busen aus dem Fachmagazin.
Nein. Uschi Glas hängt da.
Okay, oder
da hängt Uschi Glas oder Iris Berben.
Oder Uschi Obermeier möglicherweise auch, genau. Und dann auf mal Ring, 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 ne? Und dann macht sich der Feuerwehrmann, dann setzt er.
Der hat auch den Klingelton, ne?
Definitiv, ja. Oder möglicherweise auch den Klingelton aus dem Intro von Benjamin Blümchen und die Feuerwehr oder rettet als Feuerwehrmann, genau so. Und dann setzt er sich so einen Stahlhelm auf. Obwohl, nee, das ist was anderes. Dann setzt er sich so einen Feuerwehrhelm auf und dann geht er eben nicht raus zu einer Querdenker-Demo, sondern genau, dann geht er raus und rettet mal wieder einen Verein in der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, Friedhelm Funke. So stelle ich mir das vor. Aber du hast es gesagt, so genau, irgendwann passiert es dann wieder und genau in dem Moment, wo du gar nicht damit rechnest.
Ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie seine Frau heißt, nennen wir sie Friedhelmine vielleicht, ja. Friedhelm und Friedhelmini, Friedhelmine, das wäre ja auch eine ganz romantische Vorstellung. Ich glaube, er sagt dann auch, du, bring mir heute mal den Express mit, wenn sie dann einkaufen geht. Der Sportteil reicht, um sich mal so ein bisschen einzulesen und wenn dann der FC anruft, dann ist Friedhelm Funkel schon mal so ein bisschen im Bilde, dann fragt er noch, gegen wen müssen wir noch spielen, wer sind die nächsten Gegner? Dann lässt er sich nochmal eine aktuelle Kaderliste geben mit den Rückennummern. Die Namen muss er ja gar nicht lernen. Es reicht ja, wenn man weiß, welche Nummern wichtig sind. Ja, und dann macht er das halt die verbleibenden 2 Wochen als Nachfolger von Gerhard Struber. Aber auch, das ist wirklich krass. Hast du das Spiel am Wochenende
sie sitzt
gesehen?
Wie bei Colin McRae, weißt du, hier bei diesem Rallye-Fahrer sitzt sie in dem Feuerwehrauto einfach nur auf dem Beifahrersitz, ne? Und gibt ihm sozusagen die Kurven vor, also worauf er sich dann einstellen muss. Das ist dann eben die Kaderliste und nicht dann irgendwie 1-1, 2-2, 2-3, 4-4, 4-2, 3-1, sondern dann sagt sie sowas wie Waldschmidt und wen haben wir da noch beim ersten FC Köln? Die anderen halt. Ne?
Florian Kainz, Tim Lemperle, genau. Damien Downs.
Und die ganzen anderen Kuldigen. Und vergiss mir den Geisbock, vergiss mir Hennes nicht, sagt sie.
Dann guckt er nochmal in sein Zettelarchiv. Trainer dieser Generation haben ja wahrscheinlich so eine Kladde, die dann irgendwie archiviert ist. Was habe ich denn damals gesagt, als ich, sagen wir mal, beim FCK, das ist ja noch nicht so lange her, meine erste Kaminansprache gehalten habe. Ja, passt noch, geht. Und dann wird er genau dieselbe Ansprache dann auch am kommenden Wochenende oder vielleicht beim ersten Training vortragen. Also so stelle ich mir einen Rettereinsatz von Friedhelm Funkel Ende April, Anfang Mai vor. Und ich glaube, genau so wird es sein. Aber was definitiv skurril ist...
Ja, vor allen Dingen wird er ja auch sagen, so, ich begrüße euch alle hier zum ersten Training unter mir beim ersten FCK. Und das passt ja auch.
Ja, und das erste Training im Jahr 2025. Es gab ja schon viele erste Trainings für ihn beim ersten FC Köln. Also ja. 2003 war er auch Trainer, 2021 war er Trainer. Ja, Funkel und der FC, das passt irgendwie. Nicht nur wegen Rosenmontag. Schunkel, Funkel ist ja ein großer Karnevalsfan. Sondern auch sportlich finden die beiden immer wieder zusammen. Aber jetzt will ich dich nochmal fragen, hast du durch Zufall das Spiel gesehen am Samstag, das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, Samstagabend 20:30 zwischen Köln und Regensburg?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ich habe es mir angeguckt.
Wirklich?
Weil,
so viel Selbsthass wohnt in dir, dass du gesagt hast, komm, das mache ich jetzt nochmal aus meinem Leben.
Nee, ich hatte ja die Kölner eine Woche vorher gesehen beim 0-1 in Hannover und dachte mir, na, ob die nochmal so schlecht spielen? Nee, sie haben nicht so schlecht gespielt, sie haben schlechter gespielt. Ja. Also das war wirklich ganz, ganz schwach. 0-0 zur Halbzeit gegen den Tabellenletzten Jahr in Regensburg, da gab es Pfiffe und die Kölner sind ja als Tabellenführer in diese Partie gegangen. Zur Halbzeit Struber-Rausrufe, Gerhard Struber. Dann ging das Spiel 1-1 aus, also die Kölner gingen 1-0 in Führung durch Lemperle, dann haben die Regensburger noch den Ausgleich erzielt und nach dem Spiel gab es noch lautere Pfiffe und noch mehr Struber-Rausrufe. Das war wirklich so eine Untergangsstimmung bei einem Aufstiegskandidaten. Köln ist ja nach diesem 1-1 zum ersten auf den zweiten Tabellenplatz zurückgefallen, aber befindet sich immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Und dann sind dann tatsächlich gestern Abend Christian Keller, der Sportdirektor, und Gerhard Struber, der österreichische Trainer des FC, entlassen worden. Mhm. Markus Anfang, kommt das irgendwie bekannt vor? Der ist ja auch schon mal als Tabellenführer der zweiten Liga oder Struber jetzt Tabellenzweiter. Aber Anfang ist ja auch mal als Trainer der Kölner, die sich damals auf einem Aufstiegsplatz befanden, entlassen worden.
Ist
sehr skurril.
Ist Markus Anfang eigentlich der einzige Trainer, der mit zwei unterschiedlichen oder beziehungsweise von zwei unterschiedlichen Vereinen entlassen wurde, die danach aufgestiegen sind?
Boah, da fragst du ja, was, kann sein.
Eigentlich eine ganz gute Frage, ne?
Ja, aber der erste FC Kaiserslautern wird ja nicht aufsteigen.
Nee, aber damals Köln, ne? Und dann ist doch Köln
ist dann aufgestiegen, genau.
Werder ist dann
aufgestiegen. Werder ist auch aufgestiegen, ja. Aber da wurde er ja nicht als Tabellenerster oder Zweiter entlassen. Ich glaub, Werder war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie Achter, Neunter, so knapp im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga oder knapp in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga. Ja, ich habe dann auch überlegt, wie finde ich das denn? Ich habe ja um das Spiel in Hannover herum mich auch mit Leuten unterhalten, die den FC viel intensiver verfolgen, als ich das tue. Und viele waren auch schwer genervt so von dieser Art des Fußballs, die Köln unter Struber spielen lässt. Aber ich sag mir, man darf auch nicht vergessen, woher der FC kam. Der ist mit einer Transfersperre belegt worden. Es war ja davon auszugehen, dass nach diesem Abstieg von der ersten in die zweite Liga der Kader vielleicht gar nicht ausreichen würde, um aufzusteigen. Und viele hatten ja auch die Befürchtung, dass die Kölner in so einen Strudel geraten könnten, wie es Arminia Bielefeld passiert ist. Die sind ja direkt von der ersten Liga dann in die dritte Liga durchgereicht worden. Und die Kölner spielen, obwohl sie nicht attraktiv spielen, dann tatsächlich auch jetzt noch nach 32 Spieltagen um den Aufstieg mit. Und manchmal frage ich mich, habt ihr vergessen, woher ihr kommt? Habt ihr vergessen, was die Voraussetzungen sind? Und ja, ich bin immer auf deine Meinung gespannt. Wie bewertest du das? Wir können das natürlich nur aus der Entfernung bewerten, aber es ist ja schon komisch, dass ein Tabellenzweiter sich von seinem Trainer und seinem Sportdirektor trennt.
Total. Also total. Ich glaube, man muss es dann doch wieder so tagesaktueller betrachten. Also ich gebe dir natürlich recht, im Gesamtkontext war es auch nicht absehbar, dass der erste FC Köln auch so lange jetzt in den vergangenen 10 Spieltagen da ganz oben stehen würde. Man muss dazu natürlich auch sagen, sie hatten, auch wenn ich dieses Wort schwierig finde oder abgedroschen finde, immer wieder dieses Momentum. Aber wenn du dir die Saisonverlaufskurve anschaust, dann hatten sie ja auch ja sehr lange nicht so viel, auch wenn das, glaube ich, in dieser Saison nochmal ganz speziell ist zu sagen, mit dem Aufstieg zu tun, weil gefühlt hatten ja immer alle was mit dem Aufstieg zu tun in dieser Zweitligasaison. Aber du weißt, was ich meine. Das war jetzt irgendwie nicht so, dass sie da vorne wegmarschiert sind. So. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir das auch schon häufiger betont haben, dass es unfassbar schwierig ist, aus dieser zweiten Liga rauszukommen. Und wenn du jetzt eben zum Schluss hin auf dieser oder einer dieser Pole Position bist, also zumindest in der ersten Startreihe, jetzt aktuell auf Rang 2, aber trotzdem immer noch in der ersten Startreihe, oder eben da jetzt die Möglichkeit hast, so diese entscheidenden Schritte noch zu gehen, diese ganz kleinen Schritte zu gehen, und du dieses gar nicht mal gesetzte Ziel, und das ist ja eben der Unterschied, du hast dieses Ziel nicht gesetzt, von daher overperformst du, aber natürlich ist ja auch völlig klar, deswegen meine ich, du musst es sportlich aktueller sehen. Verzeihung, du musst und willst da jetzt logischerweise raus und willst diese Chance, vielleicht, ich will nicht sagen die einmalige Chance, aber guck dir den HSV an, vielleicht die achtmalige Chance, da irgendwie rauszukommen. Du willst da jetzt möglichst versuchen rauszukommen, um dann im Sommer den ganz großen Umbruch, und zwar nach oben hin, zu gestalten, um dann wieder einen erstklassigen Kader da zu bauen. Und ich glaube, das ist so der Grund, also das ist beziehungsweise wahrscheinlich der Hauptgrund. Und ein Nebengrund wird sicherlich sein, dass es da hinter den Kulissen, wie man das ja auch bei anderen Vereinen schon mal beobachtet hat, bei Kiel ja zuletzt auch, irgendwie schon mal geknirscht haben muss, und dass man dann eben nicht mit der Philosophie in Gänze immer zufrieden war, aber vielleicht der sportliche Erfolg dann dem Führungsduo recht gab. So, und jetzt sieht man das in Gefahr, und jetzt versucht man da eben doch mal diesen, auch das ist natürlich abgedroschen, diesen entscheidenden Impuls zu setzen.
Ja, es ist ja so, dass die Kölner einfach in der Rückrunde überhaupt nicht überzeugen. Also ja. Struber war kein Streber, zumindest kein Offensivstreber, nur 15 Tore in den 15 Spielen der Rückrunde. Köln hat in der gesamten Zweitligasaison 8-mal mit 1-0 gewonnen. Oftmals war es spielerisch nicht überzeugend, aber es hat halt gereicht, um sich da oben festzusetzen auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen. Und aus den jüngsten 5 Spielen haben die Kölner eben nur 5 Punkte geholt. Und sie drohen, weil ja auch noch Druck von hinten kommt, von Elversberg, von Paderborn, die direkten Aufstiegsplätze herzuschenken. Ja, ja. Und da sind jetzt ja die Verantwortlichen den Weg gegangen, der für alle Außenstehenden, für uns ja auch, auf den ersten Blick sehr merkwürdig wirkt. Und haben sich dann einmal vom Trainer, aber dann auch von dem Kaderbauer, von Christian Keller, von dem Sportdirektor getrennt. Der hat ja, und das ist ein Name, an dem scheiden sich auch die Geister beim 1. FC Köln, im Februar, als dann die Transfersperre aufgehoben war, als ersten Imad Rondic verpflichtet. Den hat er aus Lodz geholt, aus Polen, für 1,5 Millionen Euro. Und das ist so ein klassischer Transfer-Flop. Ein Stürmer, der bisher nicht überzeugt hat, der bisher nur ein Tor geschossen hat. Das hat er auch erzielt, weil er, glaube ich, angeschossen wurde. Also der Ball kam von einem Gegner. Er ist nicht von einer Waffe, mit einer Waffe angeschossen worden. Nein, wir sind auf dem Fußballfeld. Vom Ball ist da die Rede. Und der hat, ich habe das Spiel wie gesagt gesehen, in Gänze gegen Jahn Regensburg, nach seiner Einwechslung auch überhaupt keine Bindung zum Spiel gehabt. Viele unglückliche Aktionen, viele technische Fehler und alleine durch seine Einwechslung, man hört das ja immer, wenn ein Spieler eingewechselt wird, dann wird er normalerweise auch der Nachname laut gerufen, wenn der Stadionsprecher den Vornamen vorgibt. Nee, bei Rondic habe ich da jetzt nicht viel gehört. Da ging dann eher das Raunen durchs Stadion und ich bin so ein bisschen unentschlossen. Einerseits sage ich, ey, wie kann denn ein Tabellenzweiter
den Trainer und den Sportdirektor entlassen? Aber dabei heißt es doch eigentlich, dass das Rondic muss ins Eckige, oder? Sagt man
ja, so. Ja, das sagt man in Köln mehr denn je, aber es klappt ja nicht. Wie gesagt, 15 Tore in 15 Rückrundenspielen, überhaupt erst 47 Tore in der gesamten Kölner Saison. Und weil ja die Gefahr da ist, dass die Kölner noch den direkten Aufstiegsplatz herschenken und weil der Trend jetzt in der jüngsten Vergangenheit negativ war, kann ich es dann irgendwie verstehen. Also ich kann es so ein bisschen verstehen. Es wirkt total komisch. Ich kann es ein bisschen verstehen. Und bei Funkel wissen die Kölner halt, was sie haben. Also der lenkt dann den ganzen Fokus auf sich. Die ganze Öffentlichkeit wird auf ihn gerichtet sein. Friedhelm Funkel, 71, hat das alles schon zigmal erlebt. Er strahlt die Ruhe aus und wird vielleicht imstande sein, dann diesen Vorsprung in der Tabelle ins Ziel zu retten. Und die Tabelle der zweiten Liga sollten wir uns mal genauer angucken. Der HSV führt mit 56 Punkten, zweiter ist Köln 55 Punkte, dritter Elversberg 52 Punkte und auch der vierte Paderborn hat 52 Punkte. Wahrscheinlich werden sich die beiden direkten Aufsteiger dann aus diesem Kreis irgendwie ergeben. Hamburg, Köln, Elversberg, Paderborn.
Ja, genau. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Auswärtsspiel bei Miroslav Klose und dann mit dem Heimspiel gegen Markus Anfang. Also das heißt, ne, Nürnberg und Kaiserslautern dann am letzten Spiel.
Ja, Anfang ist ja nicht mehr da.
Ah, nee, stimmt.
Weg.
Ja, stimmt.
Lieberknecht.
Ja, stimmt. Ja, guck mal, da ist so viel passiert. Natürlich, Lieberknecht, ja, der 500.000 WhatsApps bekommen hat und die noch nicht alle beantworten konnte. Ja, natürlich, wie konnte mir, altem Trainerfuchs, das passieren? Wie Otto Rehhagel auf dem Betzenberg einst. Ja, stimmt. Und die Frage ist doch, traust du das Funkel zu?
Ja, ich traue das Funkel zu, weil es ist ja nun kein Ding der Unmöglichkeit, einen 3-Punkte-Vorsprung bei nur noch 2 ausstehenden Spielen ins Ziel zu bringen. Für Nürnberg ist die Saison seit dem vergangenen Wochenende vorbei, seit gestern. Nach dem 1:3 gegen Elversberg kann der Club nicht mehr aufsteigen. Also ich gehe davon aus, dass die Kölner am Freitag in Nürnberg gewinnen werden. Mhm. Und dann gibt's halt noch das letzte Saisonspiel. Du hast es gerade gesagt, das wird dann vielleicht die große Aufstiegsparty in Köln gegen Kaiserslautern. Also ja, ich traue es Funkel zu, aber ich hätte es, glaube ich, auch jedem anderen zugetraut.
Was doch irgendwie auch komplett schräg ist, wir hatten doch in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass es so viele Trainerveränderungen gab in der zweiten Liga, auch mit Sascha Hildmann Münster und dann gewinnt auf mal Münster 5:0 ja, in Magdeburg.
Also unfassbar.
Es ist wirklich unfassbar, oder?
Ja, diese zweite Liga, also es gibt ja keine Mannschaft, die wirklich eine stabile Serie hat. Der HSV hatte sie, hat dann seine kleine Auszeit gehabt mit 3 Spielen, davon 1 unentschieden gespielt, 2 verloren gegen Karlsruhe zu Hause und gegen Braunschweig ebenfalls zu Hause. Aber ansonsten ist ja keine Mannschaft, die da wirklich eine stabile Serie hat. Am Tabellenende ist Eintracht Braunschweig gerade sehr stabil unterwegs. Ja. Und ja, aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ne? Also es gibt viele Schwankungen von Spieltag zu Spieltag, aber auch viele Schwankungen innerhalb der einzelnen Spiele. Und dass Magdeburg gegen Münster 0:5 verliert, ja, ich kann mir das nicht erklären. Ich habe da keine Erklärung für. Ich habe die Zusammenfassung gesehen am Freitagabend, aber ich kann, nee, da bin ich überfragt, kann ich nichts zu sagen.
Und jetzt,
aber wir sollten
ja
noch die...
Ja?
Ich wollte sagen, wir sollten noch die Frage klären und der HSV.
Ja, ich wollte das nämlich gerade sagen. Ich wollte es genau darüber mal einläuten und einleiten. Und zwar schauen wir mal auf den kommenden Spieltag. Da haben wir am Freitag Münster gegen Hertha BSC. Fabian Rehse ist der Supermatchwinner von Hertha BSC. Das ist auch nichts Neues, aber das bestätigt er Woche für Woche. Jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder. So. Und jetzt lass doch mal Hertha BSC bei Preußen Münster gewinnen. Gehen wir doch mal.
Aber was hat das mit dem HSV zu tun?
Ja, warte doch mal ganz kurz. Lass mich doch mal machen. Warte doch mal ganz kurz ab. Und dann siehst du, dass nämlich unten die Ausgangssituation für Ulm, Michael Augustin, auch noch mal ganz entscheidend sein wird, dass Ulm nämlich dann auch nochmal absolut das Herz auf dem Platz lassen wird. Und wo spielt Ulm kommenden Spieltag?
Beim HSV.
Genau.
Ich werde da sein.
Genau.
Als Reporter.
20.30 Uhr. Und ich will jetzt nicht unken und ich will jetzt auch nicht ketzerisch sein und ich will jetzt auch nicht irgendwie hö und schon mal so ein bisschen, stell man sich mal vor, der HSV wieder zum Scheitern verurteilt. Aber guck mal, Ulm hat möglicherweise den allerletzten Strohhalm vor der Brust und der HSV hat eigentlich mal wieder die Situation, die ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe. Ich meine, wie absurd es in den vergangenen Jahren war, haben wir hier schon deutlich in diesem Podcast unter anderem auseinandergenommen und dargestellt, dass aber auch eben der HSV durch diesen Treffer in der, ich glaube es war 99. Minute damals in Regensburg von Heidenheim, dann eben doch noch auf den Relegationsplatz rutschte, Heidenheim direkt aufstieg und der HSV dann in der Relegation verlor. Und ich meine, genauso, genau in dieser Konstellation ist ja eigentlich der HSV wieder mit dem Blick auf die Tabelle, natürlich aktuell Tabellenführer, aber Gesetz des Falls, sie sollten jetzt gegen Ulm, wie gesagt, Ulm, für Ulm geht es auch um alles, für Ulm geht es um alles und Ulm wird alles mobilisieren und deswegen wird es für den HSV unfassbar schwierig, es wird eine unfassbare Erwartungshaltung geben, auch wenn Merlin Polzin gesagt hat, Druck ist ein Privileg, das wir haben, versucht das natürlich jetzt positiv umzuwenden. Schau dir die vergangenen Heimspiele des HSV an. Ich will nicht unken, ich will einfach nur sagen, bedingt dadurch, dass es auch für Ulm noch einmal um alles gehen wird, um den Abstiegsrelegationsplatz zu erreichen, traue ich mich da überhaupt nichts zu sagen, auch wenn der Erste den Tabellenvorletzten empfängt. Das so als kleine Einleitung.
Das könnte man ja auch über das letzte Spiel sagen. Da spielt der HSV in Fürth. Ja. Fürth ist als 14. ja auch noch mittendrin in der Abstiegszone. Also ich will es mal ein bisschen anders aufziehen. Vor einem Jahr war der HSV Stadtmeister. In zwei Wochen wird er Zweitligameister sein. Das glaube ich wirklich, weil die Hamburger 4 Punkte Vorsprung haben. Sie haben bei Darmstadt 98 mit dem Auftritt und auch mit der Höhe des Sieges, mit dem 4:0-Sieg allen, die ihnen ein Nervenflattern, eine Aufstiegsallergie nachgesagt haben, die lange Nase gezeigt. Ich fand das schon sehr überzeugend. Und der Aufstieg am Wochenende gegen Ulm, der könnte ja schon vor dem Anstoß, du hast es gesagt, Samstag 20:30 feststehen. Und zwar dann, Elversberg spielt gegen Braunschweig um 13 Uhr, Paderborn spielt gegen Magdeburg ebenfalls um 13 Uhr, wenn beide verlieren. Braunschweig ist gerade super drauf. Es kann sein, dass sich Braunschweig in Elversberg durchsetzt, dass Braunschweig im Saarland gewinnt. Elversberg ist aktuell Tabellendritter, hat plötzlich dann auch ein bisschen was zu verlieren. Und der 1. FC Magdeburg ist auswärts so stark und überrascht uns quasi jedes Wochenende mit skurrilen Ergebnissen. Warum sollte der FCM nicht in Paderborn gewinnen? Beides kann passieren und dann wäre der Aufstieg schon vor dem Anstoß gegen Ulm fix. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Szenario vielleicht so nicht ganz eintritt, aber ich glaube, der HSV wird gegen Ulm gewinnen und muss dann vielleicht noch ein bisschen warten, aber kann, weil die Tordifferenz ja dann auch eine entscheidende Rolle spielt, die ist deutlich besser als die von Paderborn, nicht deutlich besser als die von Elversberg, kann sich dann schon mal zu 99,9% als Erstligist sehen. Das ist meine Prognose fürs Wochenende.
Ich finde, wir sollten genau diesen Teil rausklippen und hinter eine Bezahlschranke packen und dann, weiß nicht, zum Beispiel wie bei den Springer-Medien posten und dann hier erklärt Michael Augustin, wie der HSV Sofa-Aufsteiger werden kann.
Das ist doch immer. Ja, ist das nicht skurril? Ja. Normalerweise bin ich doch immer der große Pessimist, der auch immer wieder an die Vergangenheit erinnert. Aber mich hat der Auftritt, das 4:0 am vergangenen Spieltag in Darmstadt wirklich überzeugt. Ich habe ja auch vor einer Woche hier in diesem Podcast gesagt, ja, da ist schon wieder das Nervenflattern zu sehen, die Aufstiegsangst geht um und wir haben das ja analysiert. Viele Spieler haben das schon zigmal erlebt. Einer wie Daniel Efatli noch nicht, der versucht Lockerheit reinzubringen, aber das war in Gänze ein sehr lockerer Auftritt, ein sehr überzeugender Auftritt da in Darmstadt und deswegen glaube ich, dass der HSV am Samstagabend schon einen Grund hat zu feiern.
Ja, ich gehe da so noch nicht ganz mit. Und zwar ist es ja so, es gab ja die Pleiten des HSV zu Hause gegen Braunschweig und gegen Karlsruhe. Und dazu muss man sagen, dazwischen und auch davor gab es immer mal überzeugende Auftritte des HSV, sonst stünde er natürlich auch nicht da, wo er steht. Also zum Beispiel vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig hat der HSV 3:0 in Nürnberg gewonnen. Ne? Das wäre zum Beispiel so ein Argument. Dann gab es diese 2:4-Pleite Und dann hat der
HSV. Dann gab es noch ein Unentschieden auf Schalke, das ja. gefühlt eine Niederlage ja, war, genau. weil der HSV fast 90 Minuten in Überzahl war. Ja, also, ich weiß.
Es gab ja eben immer mal wieder diese Ausreißer nach unten. Und deswegen würde ich sagen, ich bin total bei dir. Dieser Auftritt in Darmstadt, der war schon krass. Und zwar einfach deshalb, weil er so wuchtig daherkam, ne? Und man auch das Gefühl hatte, nach der Führung, nach der deutlichen Führung, nach der größer werdenden Führung, der HSV steckte nicht auf. Und dann hat sich irgendwie gefühlt auch Glatzel nochmal befreit und belohnt am Ende. Bestimmt.
Alle Stürmer haben getroffen, ja, ne? Königsdörfer, Glatzel, Selke, die sind alle im Flow und das ist ja auch eine Qualität, die sonst in dieser Liga keine Mannschaft hat. Drei so gute Stürmer. Ich weiß nicht, ob Glatzel schon im zweistelligen Bereich ist. Selke hat 21 Mal getroffen, Königsdörfer glaube ich 12 oder 13 Mal. Glatzel müsste bei 9 Toren stehen, wird wahrscheinlich dann auch am Saisonende 10 plus x Tore haben. Also ja, das ist schon echt eine Qualität, ja. die der HSV in der Offensive hat, und definitiv.
Was mir natürlich auch in Erinnerung geblieben ist, du weißt ja, das Internet und ich, wir haben eine Sache gemeinsam, wir vergessen nicht. Es schlösse sich ja auch ein gewisser Kreis, denn ich kenne den Reporter, der den HSV damals Checkheft gepflegt oder wahrscheinlich eher nicht Checkheft gepflegt, sondern ordentlich ramponiert in die zweite Liga übergeben hat. Ne? Und jetzt kenne ich möglicherweise ja. auch den Reporter, der ihn dann vielleicht dann tatsächlich Checkheft gepflegt oder zumindest ausgebessert, die Beulen aus der Karosserie rausgeprügelt, dann wieder in Richtung erste Liga brächte. Kennst du den auch?
Ja, nur Luis Holtby ist nicht mehr dabei. Der hat ja das letzte Hamburger Tor in der ersten Liga geschossen. Und die Pferde, die aufgebrachten Fans versucht haben, also die Reiterstaffel der Polizei.
Damit meinst du nicht die Fohlen, ne?
Die Fohlen aus Mönchengladbach, die waren ein dankbarer Gegner, aber die Polizisten auf den Pferden, ja. die haben halt versucht, die Unordnung auf dem Platz wieder in den Griff zu kriegen. Ich glaube, solche Szenen werden wir nicht erleben, aber vielleicht ein Platzsturm.
Ja, bestimmt.
Vielleicht werden die Fans freudetrunken und euphorisiert den Rasen stürmen und sich Tornetze rausschneiden oder Stücke von den Tornetzen, ein paar Rasenrechtecke sichern und ja, das Stadion im positiven Sinne auseinandernehmen.
Und ich möchte noch einmal an meine Schlagzeile erinnern. Jetzt bloß nicht spatzen, lieber HSV.
Man merkt, dass du gut gelaunt bist, weil du sicherlich gestern das Spiel von Holstein Kiel in Augsburg verfolgt hast. Ich muss dazu sagen, ich war gestern auf einem sehr, sehr langen Weg. Also er war nur 180 Kilometer lang, aber er hat lang gedauert, weil sehr viel Stau war. Ich war auf der Autobahn unterwegs, auf der A7 nach Hannover. Ich war in der dritten Liga im Einsatz. Hannover 96-2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Mann, das war ein Kracherspiel. 0-0. Alle Highlights könnt ihr euch bei YouTube ansehen. Aber ich habe gehört bei Sportschau Live, den Reporter des Bayerischen Rundfunks, der mir das Spiel Kiel in Augsburg übertragen hat, und er sprach davon, Kiel sei unfassbar effektiv gewesen. Es habe einen umstrittenen Elfmeter gegeben, den Machino zum 1-0 für Holstein verwandelt hat. Es war von einem überragenden Bernhardsson die Rede, der ja auch 2 Tore geschossen hat. Und dann, oh weh, Machino verletzt. So, mehr weiß ich von dem Spiel nicht, außer das Ergebnis. Gehst du da so mit? Das war jetzt ja eine stenografieartige Zusammenfassung. Würdest du das so unterschreiben? Hast du das Spiel auch so gesehen?
Ich würde wahrscheinlich auch noch sagen, wir haben zwar rote Stutzen, aber ansonsten sind wir blau, sind wir weiß und wir sind Thomas Dehne Dynamite oder so ähnlich. Also auch Thomas Dehne, wenn man ihn so hinten anspielt, wirkt er hin und wieder so ein bisschen fahrig, nicht ganz souverän, aber was seine Reflexe angeht, ich hatte auch gestern wieder das ein oder andere Mal Holstein Kiel vor dem Rückstand bewahrt. Dazu muss man sagen, ja, Rückstand bewahrt. Holstein Kiel ist zwar 3-0 in Führung gegangen, ehe es noch den Anschlusstreffer gab, aber in den ersten 12 Minuten deutete sich das überhaupt nicht an. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass ne, immer knapp verlieren und immer gut im Spiel sein, aber am Ende die Punkte nicht mitnehmen, dann eben auch zu wenig Vermögen ist. Und gleichzeitig, wenn du dich in so einen Rausch oder in eine Form spielst, dass du dann eben auch immer Glück, auch dann irgendwann wieder könntest, also dass du dir das Glück auch erarbeiten kannst. Und diese Spiele in den Anfangsmonaten, in den Anfangswochen der Bundesliga-Saison, wenn ich da zurückblicke, dann hat Holstein Kiel aus dieser Drangphase, die sie gestern eben auch gegen Augsburg überstehen mussten, immer einen Gegentreffer kassiert und dieses Mal nicht und hat diese Anfangsdruckphase gut überstanden und dann einen, ja, tatsächlich auch umstrittenen, das hat Bernhardsson gestern auch im The Zone-Interview gesagt, ja, sehr, sehr schwierig, ja oder nein. Er ist natürlich froh, dass sie den bekommen haben, was soll auch anderes sagen, aber es ist jetzt kein absoluter Muss, aber auf der anderen Seite, und das Regelwerk sagt ja keine so klare Fehlentscheidung, dass der Video-Referee hätte eingreifen müssen, zumindest so laut Regelwerk, deswegen kann man schon sagen, ja, glücklich dann im Spielverlauf, dass du diesen Elfmeter bekommst, bist dann Holstein Kiel eben nicht mit vielen Chancen, nicht gut drin im Spiel, stattdessen irgendwie viel hinten drin. Ja, und dann nimmt das alles auch mal so Fahrt auf. Und das ist eben schon sehr besonders, ne? Also wenn man jetzt auch in diese Spiele geguckt hätte, um es mal ein bisschen weiter aufzuziehen, hätte man gesagt, so, okay, Augsburg, du hast es auch angesprochen, unangenehmer Gegner, vorne dabei in der Rückrundentabelle, erst 9 Gegentore in der Rückrunde und dann schießt Holstein auf.
Und Kiel hat Augsburg in Hin- und Rückspiel 8 Dinger eingeschenkt. Ja. Das ist ja wirklich der Wahnsinn.
Ja, und Jes Torup hat ja auch gesagt, ohne dass man ihn in der Pressekonferenz darauf angesprochen hat, wir haben da noch eine Rechnung mit Kiel offen und so sind sie in dieses Spiel gegangen. Also die haben jetzt auch nicht gesagt, so, ja, okay, wir gucken mal, was da noch geht in Richtung Europa, sondern man hat ja richtig Kiel auch ausgemacht zum echten Gegner, zum Kontrahenten, den man jetzt besiegen will. Und das ist schon wirklich krass so, weil ansonsten würde man natürlich jetzt auch wieder auf die verbleibenden Spiele schauen und sagen, okay, zu Hause gegen Freiburg, in Dortmund, wenn man sich das anguckt, wie Freiburg auch streckenweise gestern gegen Leverkusen gespielt hat, wie Dortmund momentan drauf ist gegen Wolfsburg, sagt man, okay, eigentlich holt Holstein da keinen Punkt mehr. Aber das hättest du vielleicht normalerweise auch vor diesem Auswärtsspiel gesagt. Und das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Auch nochmal wieder vor dem Hintergrund, wie viele Spieler bei Holstein Kiel verletzt sind. Also wie es Marcel Rapp wirklich schafft, diese Mannschaft während der Operation am offenen Herzen immer noch mal wieder ein bisschen besser zu machen. Das finde ich schon echt krass. Ja, erstaunlich.
Aber apropos verletzt, Maschino hat ja, sorry, jetzt sein 11. Saisontor gestern da in Augsburg erzielt. Hast du den Eindruck, ich habe wirklich jetzt auch noch nicht viel nachlesen können, ist der so schwer verletzt, dass er jetzt ausfällt? Oder wie bewertest du das mit deinem medizinischen Halbwissen?
Er hatte ja irgendwie so einen Schlag. Ich dachte am Anfang, es sah mir so ein bisschen so aus, als hätte er einen Schlag gegen die Achillessehne oder auf die Achillessehne bekommen. Aber es war dann wohl eher mehr das Sprunggelenk. Und dadurch, dass er eben sofort rausging und auch sofort ausgewechselt wurde für Phil Harris und später dann ja auch noch mit Krücken auf der Bank saß, sah es natürlich erstmal nicht so gut aus. Auf der anderen Seite, was soll das heißen? Hier John Tolkien ist vergangenes Wochenende, nachdem er da mit Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde, auch ins Krankenhaus gebracht worden, um Routine-Untersuchungen vornehmen zu können. Und am Ende hat er dann auch wieder in der Startformation gestanden. Ich kann das ganz schwer einschätzen, wie schwer da jetzt der verletzt ist. Ich habe auch schon mal tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge nochmal gegoogelt oder bei ChatGPT das eingegeben, das nochmal versucht so ein bisschen zu recherchieren. Aber ja, da steht überall, droht auszufallen, was natürlich bitter wäre, aber auf der anderen Seite kannst du dann ja genauso sagen, kommt dafür jetzt gerade Alexander Bernhardsson in Form. Und wir müssen festhalten, wir haben irgendwie schon, Anstoß hat zu früh das Pulver verschossen. Vielleicht deutet sich ja erst jetzt das Wunder von Bernhardsson an, ne?
Vor drei Wochen hieß eine Anstoßfolge, wenn das Wunder von Bernhardsson ausbleibt, kann man Folgentitel nachträglich ändern?
Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht die Meinung, also vielleicht bleibt es ja doch nicht aus, ne? Genau. Wenn das Wunder von Bernhardsson reift, ich weiß es nicht. Wenn Holstein.
Aber das können wir ja gerade mal versuchen. Wir können ja mal versuchen, genau diese Frage so gut es geht zu beantworten. Und dafür lohnt sich auch der Blick auf die Tabelle. Es ist so, dass Heidenheim 26 Punkte hat, auf dem Relegationsplatz liegt. Ein Punkt hinter Kiel. Bochum ist schon etwas doller abgeschlagen mit 22 Punkten auf Platz 18. Wir müssen auch St. Pauli auf Rang 14 und Hoffenheim auf Platz 15 mit jeweils 31 Punkten noch dazu nehmen. Jetzt spielt Kiel, du hast es gesagt, gegen Freiburg, gegen eine Freiburger Mannschaft, die sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifizieren kann. Und am letzten Spieltag in Dortmund, der BVB hat dasselbe Ziel, ist auch gerade im Flow. Heidenheim spielt am kommenden Spieltag in Berlin bei Union. Union ist seit 8 Spielen ungeschlagen, aber es geht für die Köpenicker um nichts mehr. Hoffenheim spielt in Wolfsburg. Beim VfL ist Ralf Hasenhüttl bei VW nicht durch den TÜV gekommen. Da sitzt ein neuer Trainer auf der Bank. Hoffenheim wird da gewinnen, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Und St. Pauli spielt in Frankfurt, braucht noch einen Punkt, um in der Bundesliga zu bleiben. Letzter Spieltag, Kiel in Dortmund, Heidenheim gegen Werder, Hoffenheim gegen die Bayern. Hoffenheim braucht dann keine Punkte mehr nach meiner Rechnung, weil ja schon 3 in Wolfsburg dazugekommen wären. Und St. Pauli hat dann Bochum zu Gast am letzten Spieltag. So, das waren jetzt viele Paarungen, aber wie ordnest du denn jetzt die Chancen auf die Kieler Relegation ein?
Ich finde wirklich, man kann das überhaupt gar nicht sagen, weil wenn alles ganz normal gelaufen wäre, guck dir doch mal an, über welche Nachkommastellen wir uns tatsächlich unterhalten. Wir erleben, wie, so beginnt ja eigentlich dieser ganze Wahnsinn.
Wir unterhalten uns über zwei Spieltage, die man einfach mal durchtippen muss und dann hätte man ein Ergebnis.
Genau, die man einfach mal durchtippen muss. Wie gesagt, lass mich mal ganz kurz sozusagen das herleiten. Und damit würde ich sagen, einfach mal ganz kurz durchtippen. Der ganze Wahnsinn, der zu dieser Ausgangssituation führt, entsteht ja eigentlich dadurch, dass Matthias Honsack für den VfB Stuttgart das 1:0 kurz vor Schluss macht und Heidenheim eigentlich genau...
Nee, für Heidenheim in Stuttgart.
Für Heidenheim in Stuttgart. Was habe ich gesagt?
Für den VfB Stuttgart. Heidenheim hat in Stuttgart am vorletzten Freitag gewonnen durch das Tor von Honsack.
Das wissen ja alle. Genauso ist es auch gemeint. Absolut richtig, aber deine Korrektur natürlich. Aber das ist ja genau dieser Ausreißer nach oben gewesen, den ich auch immer schon gesagt habe, den Holstein, über den ich gesagt habe, den bräuchte eigentlich Holstein oder beziehungsweise logischerweise die Mannschaft, die dann da unten drin bleiben möchte oder beziehungsweise sich das dann auch zurecht reklamiert. So, darauf reagiert, in Anführungsstrichen, Holstein, indem sie dann in der 91. Minute das Tor von Marcino gegen Borussia Mönchengladbach 4:3 gewinnen. So, Heidenheim unentschieden jetzt und Holstein gewinnt zweimal hintereinander in Augsburg. Das ist ja alles so, das kannst du ja so, wenn man ganz ehrlich ist, das kannst du ja so nicht tippen. So, das ist, also du würdest jetzt ja auch nicht sagen, ja, Heidenheim in Stuttgart, boah, da tippe ich mal auf Heidenheim, dass Holstein dagegen Mönchengladbach zu Hause 4:3.
Ja, natürlich kannst du das nicht tippen, aber das ist doch klar, man kann nie 9 richtige tippen, aber es macht doch Spaß, was zu tippen und es macht am meisten Spaß, wenn nur noch 2 Spieltage zu spielen sind.
Ja, genau, aber deswegen wollte ich nur sagen, also mir fällt das schwer, das irgendwie vorherzusagen, mir fällt das einfach unfassbar schwer, weil das meine ich mit, wenn alles normal läuft, wenn man die Saison links und rechts anpackt und einmal glatt zieht, dann wird wahrscheinlich Freiburg gewinnen und am letzten Spieltag kriegt Holstein eine Packung gegen Dortmund, so das wäre das Normalste, ne? Aber dann am letzten Spieltag spielt Werder gegen Heidenheim möglicherweise auch noch mit der Chance auf Europa. Ich kann mir das so vorstellen, dass es eigentlich so ein Spiel, dass es 2 Spieltage werden, die so sind wie dieser Spieltag. Was gab es, glaube ich, am Samstag 19 Tore? Ja, ne? Ich glaube, am Samstag gab es schon 19 Tore und ich kann mir das so vorstellen, dass das jetzt so hin und her gehen wird. Auf mal plötzlich, ich sag mir mal so um 16.48 Uhr, Sie hören die NDR2-Bundesliga-Show und Stand jetzt ist Werder in der Europa League dabei und abgestiegen ist Holstein Kiel und der VfB Bochum Heidenheim, aber jetzt Werder und es geht jetzt ja auch wirklich um die Tordifferenz und das ist ja das Verrückte, weißt du? Also wenn jetzt Holstein irgendwie einen Punkt gegen Freiburg holt und du dann auf mal die gleiche Punktzahl hat, dann hat Holstein mit Heidenheim, glaube beide erstmal jetzt aktuell minus 27 Punkte, aber Holstein hat mehr Tore geschossen. Also damit will ich sagen, das geht so hin und her. Du merkst, ich kann mich da so einen richtigen freudigen Rausch reden, aber einen richtigen Tipp wirst du aus mir nicht rausbekommen. Weil es auf der anderen Seite...
Weil du abergläubisch bist?
Nee, weil ich es genauso meine, wie ich sage. Weil ich... wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass du kannst dir auch wiederum vorstellen und das macht es ja auch so schön und so spannend, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, diese Saison jetzt, in der du, die Saisonzeit, dass du jetzt mit einem T-Shirt ins Stadion gehst als Fan, das ist doch herrlich, dass es draußen irgendwie zwischen 18 und 22 Grad sind.
Nur gestern in Hannover hätte ich eine Winterjacke gebrauchen können, da war es ganz schön kalt.
Ja, du weißt, was ich meine, im besten Fall so und dann sitzt du da und die Sonne blinzelt ins Stadion und es macht so richtig Spaß, es geht an die Fleischtöpfe, es geht an die Entscheidung, überall. Und du kannst dir ja vorstellen, was in Kiel jetzt unter der Woche los sein wird. Ich kann mir vorstellen, die Mannschaft wird da mit Spalier wieder zum Stadion kommen. Es wird einen Fanmarsch geben. In Kiel werden sie überall Public Viewing anbieten, weil das ist doch jetzt nochmal die Chance, da aus dem Knick zu kommen und wirklich aus Kieler Sicht, und ich sage das jetzt so, wie es ist, eine Sensation zu schaffen. So. Aber eine Sensation bedeutet ja auch gleichzeitig, dass etwas passiert, was sehr unwahrscheinlich ist. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn alles normal läuft, sie verliert vielleicht Holstein 0:2 gegen Freiburg und Heidenheim geht mit, und Heidenheim gewinnt und dann war es das schon.
Also ich finde, eine Sensation wäre es nicht, wenn Holstein Kiel bei noch 2 ausstehenden Spielen einen Punkt auf den Tabellen 16. Heidenheim aufholen würde. Bei Bochum wären es 4 Punkte. Das käme dann schon eher einer Sensation gleich. Ich will es mal ein bisschen konkreter machen als du. Ich traue Holstein Kiel alles zu, gerade mit diesem Flo.
So Holstein will ich
hat zweimal eine Folge
Michael.
Gewonnen, 4-3 gegen Gladbach und 3-1 in Augsburg. Ich habe die Freiburger in der letzten Woche auch als sehr defensiv starke, sehr gut strukturierte Mannschaft beschrieben. Aber was Kiel gegen solche Mannschaften imstande ist zu leisten, das haben die Kieler gestern in Augsburg bewiesen. Freiburg schätze ich noch stärker ein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Holstein das Heimspiel gegen Freiburg gewinnt. Und ich glaube, am letzten Spieltag in Dortmund, da sehe ich von meinem geistigen Auge so ein ganz wildes 3-3 irgendwie. Also dass Kiel da auch dem BVB, der auf dem Weg in die Champions League ist, das Leben schwer macht.
Ja.
Das Problem ist, ich finde, Heidenheim hat ein einfacheres Restprogramm als Holstein Kiel. Heidenheim könnte in Berlin vielleicht 0-0 holen, vielleicht auch 1-0 gewinnen, so ähnlich wie das am Freitag vor einer Woche in Stuttgart der Fall gewesen ist. Und dann, ja, Bremen kann noch europäisch spielen, aber ich glaube, Heidenheim wird am letzten Spieltag gegen Werder gewinnen.
Okay.
Also Heidenheim holt in meiner Rechnung auch 4 Punkte. Also ich glaube, Heidenheim und Kiel holen gleich 4 Punkte. Und dann reicht's halt nicht mehr für Holstein Kiel, obwohl der Schlussspurt fantastisch ist. Ich glaube, Heidenheim wird 16. bleiben, Kiel 17., Bochum 18. Und Hoffenheim wird sich am kommenden Spieltag mit einem Auswärtssieg in Wolfsburg bereits am kommenden Freitag retten. Und bei St. Pauli habe ich leider die Befürchtung, dass St. Pauli mit der Verpflichtung, am letzten Spieltag noch gegen Bochum punkten zu müssen, in diesen letzten Spieltag geht, weil St. Pauli am kommenden Spieltag in Frankfurt verlieren wird. Die Frankfurter müssen noch die Champions League Quali definitiv mit einem Punkt absichern und sie werden das Heimspiel gegen St. Pauli am Wochenende gewinnen. Und das ist eine Drucksituation, die hätte sich St. Pauli gerne erspart. Bist du schon bereit, über St. Pauli zu reden oder wollen wir noch ein bisschen bei Holstein Kiel bleiben? Jetzt bin ich ja irgendwie so im fließenden Übergang
gerade
überhaupt unterwegs.
Nicht. Wir haben ja schon so viel über Holstein Kiel gesprochen. Ich möchte nur noch einmal ganz kurz eine Sache noch hinzu, dass wir der letzte Gedanke hinzufügen. Und zwar, ich kann mir vorstellen, dass die Holstein Kiel Spieler sich auch ein bisschen an die vergangene Saison erinnert fühlen, als sie dann irgendwann doch gemerkt haben, dass die Düsseldorfer, dass die Fortun mit dieser Siegesserie, die noch stärker waren, muss man ganz ehrlich sagen, also noch formstärker waren, als Holstein Kiel, denen auch so hinten raus ein bisschen die Puste ausging, dass sie sich genau an diese Phase erinnert fühlen und dass sie dann ja auch zu Hause, und das ist für mich dieses Äquivalent mit dem SC Freiburg, dieses Spiel zu Hause, das sich ja wie so ein Finale anfühlte, gegen eigentlich eine vermeintlich formstärkere Mannschaft, gegen damals Düsseldorf und ganz generell natürlich in diesem Jahr SC Freiburg, dass sie dieses Heimspiel haben und das wird so einen Endspielcharakter haben, bin ich mir ziemlich sicher, weil wie gesagt, alles was dann in Dortmund passiert, wildes Spiel, kann ich mir vorstellen, aber auch da natürlich eigentlich ist Dortmund da ja auch, wenn du es gesehen hast, wie sie jetzt aktuell wieder performen, da der haushohe Favorit. Aber gerne, lass uns über den FC St. Pauli sprechen, da gab es ja wirklich auch viele Geschichten, die dieses Spiel erzählt hat.
Ja, da gab es viele Geschichten. Wir wissen, dass Florian Exner jetzt auch weiß, wie Astra schmeckt, der Schiedsrichter. Der konnte ja nur in einem Spalier aus Regenschirm und von Ordnern eskortiert den Rasen verlassen. Und ich finde, über den Mann muss man reden. Vorweg aber noch meine klare Aussage, der VfB Stuttgart hat völlig verdient gewonnen bei St. Pauli. 20 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, da war St. Pauli tendenziell eher besser und dann hat Stuttgart immer mehr die Kontrolle über das Spiel übernommen, hat St. Pauli immer weiter hinten reingedrängt, hatte viele gute Abschlüsse. Was Woltemade für Chancen hatte, Undav auch, aber Nick Woltemade und Nicolas Vasi, das war so ein Privatduell und ich bin aber nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also der Schiedsrichter, der wurde mit Pfiffen und auch mit von Gegenständen, also Gegenstände flogen auf dem Platz in seine Richtung. Wenn du diese Szene gesehen hast, wenn du nur diesen Abgang des Schiedsrichters gesehen hast, dann hättest du denken können, sag mal, sind wir hier in Argentinien, sind wir hier in Brasilien, sind wir hier in Südamerika, was ist denn da los? Das ist ja völlig die völlige Verrohung der Sitten. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen zwischen St. Pauli und Stuttgart?
Ich habe es immer mit einem Auge gesehen. Ich war ja, wenn du so willst, Redakteur oder so verantwortlich für die Sportinhalte da beim NDR in Kiel. Und da haben wir natürlich auch viel über dieses Spiel gesprochen. Und entsprechend, also in Kiel, damit meine ich im Landesfunkhaus in Kiel, hatte nichts mit Holstein Kiel zu tun. Und ja klar, also wir haben das auch immer mit einem Blick, beziehungsweise damit zu abrufen. Ne? Also ich habe aus dem Studio dann zu der Reporterin in diesem Fall geschaltet. Also ja, das Spiel war ein großes Thema, aber ich habe es dann nicht über die 90 Minuten so live und auch nicht so von so dicht wie du betrachtet.
Ja, ich war da, ich war privat da, ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, Der Schiedsrichter war nicht gut. Also klar, das ist jetzt eine Aussage, die vielleicht erwartbar ist, weil er ja zwei St. Paulianer, Siebe van der Heyden und den Torhüter Nicolas Vasie vom Platz gestellt hat. Bei der van der Heyden-Entscheidung war es so, der hat sich in einen Schuss der Stuttgarter reingeschmissen, hat ihn geblockt mit den Händen. Dann gab es halt die Entscheidung nach Videobeweis, Elfmeter für Stuttgart und dann auch noch die gelb-rote Karte für van der Heyden, weil er diese Chance vereitelt hatte. Und am Ende hat er Nicolas Vasie, der ein überragendes Spiel gezeigt hat. Also ich bin seit, ich glaube 1997 regelmäßig am Müller-Tor. Ich habe wahrscheinlich noch nie so eine gute Torhüterleistung von einem St. Pauli-Torhüter in diesem Stadion gesehen, wie am vergangenen Samstag von Nicolas Vasie gegen Stuttgart. Also das war wirklich unfassbar gut, was der gehalten hat. Und der war so voller Adrenalin. Er stand in der Nachspielzeit 1-0 für den VfB Stuttgart. St. Pauli brauchte noch einen Punkt zum Klassenhalt. Bis zur 88. Minute stand sogar 0-0 und dann ging doch ein Schuss von Woltemade rein. Dann konnte Vasie ausnahmsweise mal nichts machen. Und er wollte natürlich, dass die Stuttgarter die Ecke schnell ausführen. Ist mit dem Ball in der Hand rausgerannt zum Viertelkreis, hat den Ball auf diesen Viertelkreis gelegt, damit die Stuttgarter endlich die Ecke schnell ausführen konnten, hat dann im Zurücklaufen ins Tor immer wieder mit seinem Zeigefinger auf das linke Handgelenk, auf die imaginäre Uhr gezeigt, hat dafür dann die gelbe Karte gesehen wegen Reklamierens vom Schiedsrichter und dann hat er den Daumen gehoben, um sozusagen die Schiedsrichterentscheidung so ein bisschen zu verhöhnen und dann gab es die zweite gelbe, sprich gelb-rot hinterher. Boah, man kann sich vorstellen, was ich davon halte, aber sag du erstmal, die Szene hast du bestimmt auch gesehen. Wie bewertest du das?
Ja, also da sind natürlich jetzt ganz viele Sachen zusammengekommen und ich muss sagen, und wahrscheinlich, ich nehme ja immer irgendwie so ein bisschen wie so ein Kontrapart hier ein und das möchte ich gar nicht. Also Kontra irgendwie, dass ich irgendwie dir oder dem FC St. Pauli
Kontra K.
Kontra geben
Kontra
möchte.
Elf, Kontra Fabi.
Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich denke mir manchmal in solchen Szenen oder in solchen Situationen, dass ich finde häufig so die, wer sind, ist auch natürlich die Frage, wer sind die St. Pauli-Fans, wer sind die St. Pauli-Spieler, wer sind jene, die sich mit dem Verein identifizieren. Aber häufig finde ich, ist es eben so, dass das so ganz besonders auch selbst glorifiziert wird, was man alles macht und dass man irgendwie so sehr menschlich mit allen Dingen umgeht und auch ne, mit sehr warmherzig und sehr tolerant und sehr respektvoll so. Und ich finde eigentlich, dass ich an dem vergangenen Wochenende gezeigt hat, dass der FC St. Pauli das nicht schlechter macht als andere Vereine, aber eben auch nicht besser, sondern dass sie ganz genau so sind, wie es vielleicht auch von anderen, von den Frankfurt-Fans am gestrigen Tage vielleicht schon fast erwartbar war, nämlich dass da auch viele dann überreagieren, asozial reagieren, dem Spiel sich in den Weg stellen, indem sie Gegenstände aufs Spielfeld werfen, indem sie dann auch inadäquat sich verhalten. Und das ist manchmal so dieses, ich kann das letztendlich Nicolas Vasie gar nicht vorwerfen, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat, weil es gehört ja zum Spiel dazu. Vielleicht kann ich schon van der Heyden vorwerfen, dass er dann auch noch mal so provoziert während seines Abgangs und da so langsam sich davonschleicht, finde ich dann irgendwie auch unsportlich. Aber ich glaube, wir können auch zusammenfassen, dass der Schiedsrichter, und da sind wir wieder bei Fingerspitzengefühl, dass der Schiedsrichter da auch überreagiert hat und dass er sich da von der aufgeheizten Stimmung hat anstecken lassen, beziehungsweise ihrer auch nicht gerecht wurde. Das ist ja auch immer dieses Ding im Derby oder bei Bayern gegen Dortmund oder früher bei Schalke gegen Dortmund oder Werder gegen den HSV oder St. Pauli gegen den HSV. Da hast du meistens irgendwie einen Schiedsrichter eingesetzt und der hat dann einen richtig guten Job gemacht, wenn er nicht großartig aufgefallen ist. Und der Schiedsrichter ist großartig aufgefallen, von daher wird er keinen guten Job gemacht haben. Aber ich glaube, wie gesagt, gleichzeitig haben viele St. Pauli-Akteure und damit meine ich jetzt auch zum Beispiel die Fans irgendwie auch nicht gut reagiert.
Ja, dass man Gegenstände auf den Rasen schmeißt, um damit den Schiedsrichter zu treffen, also da flogen halbvolle Getränkebecher,
ja.
Das geht natürlich gar nicht, aber ich finde, ich will den Schiedsrichter gar nicht für den Platzverweis kritisieren. Also doch, ich will ihn dafür kritisieren, aber das war nicht sein gravierendster Fehler.
Nur ganz kurz dazu, ich habe jetzt gerade eben ganz viel gesagt, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber nur ganz kurz dazu. Da ist es natürlich auch genau die Frage, man erwartet dann theoretisch, also ich sage nicht, dass du das erwartest, aber so, das ist so der allgemeine Tenor, den ich auch von vielen St. Pauli-Fans aus meinem Umfeld bekommen habe. Man erwartet in diesem Kontext das Fingerspitzengefühl von ihm, aber letztendlich auch nicht von dem eigenen Torhüter. Ne? Also man sagt ja nicht so nach dem Motto, Nicola Weisy, bleib jetzt mal ganz cool, bleib mal in deinem Kasten, kümmere dich mal um deine Aufgabe, sondern man stellt sich logischerweise als Fan dann auch immer hinter den Akteur, der aber natürlich auch sehr emotional gerade reagiert.
Fingerspitzengefühl, das sagen auch Bundesliga-Schiedsrichter, gibt es gar nicht. Es gibt kein Fingerspitzengefühl. Nicola Weisy, der war so gut drauf, der war so voll gepumpt mit Adrenalin, der ist ja bei dem Angriff vorher, da gab es eine Ecke für St. Pauli, auch mit vorne reingegangen als zusätzlicher elfter Feldspieler. Der wollte das Spiel alleine rumreißen. Er hat den Schiedsrichter auf etwas aufmerksam gemacht, dass der von sich aus hätte längst erkennen und längst sanktionieren müssen auf das permanente Stuttgarter Zeitspiel. Und das war in dieser Situation sehr, sehr ausgeprägt. Ja, es gibt kein Fingerspitzengefühl, aber er hätte vielleicht da Gnade vor Recht walten lassen müssen, weil er selbst ja auch mit seinen Schiedsrichter geschulten Augen hätte sehen müssen, dass der VfB Stuttgart alles dafür tut, damit die Sekunden noch langsamer verstreichen, als sie ohnehin verstrichen sind. Aber die größten Fehler hat er nicht gemacht, als er den Elfmeter gepfiffen hat gegen St. Pauli und Nicola Weisy vom Platz gestellt hat. Die größten Fehler hat Florian Exner an diesem Nachmittag bei allen 50-50 Entscheidungen gemacht. Die sind oft pro Stuttgart entschieden worden. Harmlose Zweikämpfe, in denen Stuttgarter zu Boden ging, sind fast immer gegen den FC St. Pauli gepfiffen worden. Das ist jetzt eine Meinung, die ist natürlich braun-weiß eingefärbt, aber ich habe mich auch, bevor ich das jetzt hier gesagt habe, mich so ein bisschen durch verschiedene Artikel in Online-Portalen geklickt und da ist der Schiedsrichter, sagen wir mal so, auch nicht so gut weggekommen. Nicht für die Elfmeterentscheidung, nicht für den Platzverweis, sondern so für 50-50 Entscheidungen. Die Stuttgarter haben es sehr früh darauf angelegt, natürlich damit auch den Drive so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, Angelo Stiller hat sich da sehr negativ hervorgetan, sehr lange liegen geblieben, wegen harmlosen Schubsern haben sie sich hingelegt, haben aus Aktion mehr gemacht, als es tatsächlich war. Und ich finde, das hätte ein Schiedsrichter erkennen müssen und das laste ich ihm an, das kritisiere ich. Und deswegen muss ich sagen, war der Schiedsrichter nicht gut. Der VfB Stuttgart war an diesem Nachmittag sehr gut, war für mich der beste Gegner am Millerntor in den vergangenen Monaten, viel stärker als Bayer Leverkusen, der ja dann immer noch aktuelle deutsche Meister am Ostersonntag. Also Stuttgart hat das wirklich sehr gut gemacht, hätte unter normalen Umständen wahrscheinlich 3-0 gewinnen müssen, wenn Nicola Weisy nicht so toll gehalten hätte. Aber natürlich ist es ärgerlich, dass der super Torhüter, der jetzt 4 Elfmeter gehalten hat, den ich in diesem Podcast schon oft, vor allen Dingen als St. Pauli noch in der zweiten Liga spielte, kritisiert habe, aber der die erste Liga so angenommen hat, der sich quasi mit dem Niveau des neuen sportlichen Umfeldes gesteigert hat, der wirklich mittlerweile zu den besten Torhütern in Deutschland oder in der Bundesliga gehört, er ist ja kein Deutscher, er ist ja Bosnier, der wird jetzt fehlen in einem Spiel in Frankfurt, in dem es für St. Pauli, genau wie für alle anderen Mannschaften, über die wir gerade geredet haben, Kiel, Hoffenheim, Heidenheim, Bochum, noch um den Klassenerhalt geht. Und das ist extrem blöd, dass der jetzt fehlt. Und auch seiner guten Leistung ist es zu verdanken, oder seinen guten Leistungen, dass St. Pauli in der aktuellen Saison eben noch nicht so viele Gegentore ist, sind erst 37 gewesen, kassiert hat.
Ja, definitiv. Also ich weiß, was du meinst. Also da muss man ja am Ende auch zusammenfassen, wo sind eigentlich die Ansprüche oder wo ist eigentlich diese Leichtigkeit des VfB Stuttgart geblieben, ne? Also du hast ja schon gesagt, wenn man dann eher mehr auf Spielzerstörung aus ist, das haben ja Spieler wie Under, wie Woltemade, will ich ja sogar noch mal ein bisschen rausnehmen, aber die Pyrichs und so, das haben sie ja alle gar nicht nötig, weil sie ja eigentlich nur vor Spielwitz so sprühen. Und auch wenn es möglicherweise oder, ne, also nicht nur möglicherweise, aber wenn es in der Bundesliga für den VfB Stuttgart um nichts mehr geht, dann quasi jetzt irgendwie nur noch die Form zu holen, um im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld zu gewinnen, dann finde ich, ist es auch wirklich sehr schwach und wird vor allen Dingen auch dann den eigenen ja auch irgendwie sehr supportiven Fans nicht gerecht. Und
Aber Stuttgart war gut. Stuttgart war sehr gut am Samstag,
ja,
muss ich ehrlicherweise sagen.
Aber ne, trotzdem, wenn es ja vielleicht spielerisch gut, aber wenn du auch sagst, so mit der Einstellung und dann schießt du da dieses Tor des Tages, das denn da irgendwie über die Zeit zu tragen, sag ich jetzt mal, das ist schon dann irgendwie nicht der VfB Stuttgart, der im vergangenen Jahr, weiß ich, regelmäßig 3-4 Tore pro Spiel geschossen hat, so, ne? Sondern das ist dann irgendwie auch ein Stück weit Verunsicherung und irgendwie dieses Erfolgserlebnis, das dann zum Greifen nah und näher kommt, das zu manifestieren. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, genau weil das sich so anfühlt, wie viele St. Pauli-Fans und die Spieler wahrscheinlich auch das erlebt haben am vergangenen Wochenende, so im DFB-Pokalfinale sind wir eben, obgleich dieser Auftritte des VfB Stuttgart mal richtig schön für Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale. Nicht nur, weil es natürlich der Drittligist ist und weil es diese Schamgeschichte und Underdog gibt, aber sondern eben auch, weil der VfB Stuttgart gerade viel aus dieser Vizemeistersaison an Kredit verspielt.
Ich würde den VfB gar nicht so kritisch sehen. Also ich habe einige Spiele gesehen, unter anderem auch das gegen Heidenheim, das da durch dieses schöne Honsack-Tor für Heidenheim entschieden wurde. Da war der VfB auch klar besser. Also Stuttgart hat oft gut gespielt, aber nicht die Ergebnisse geholt. Und wenn du dir die Chancenverwertung, die schlechte Chancenverwertung am Samstag am Millerntor angesehen hast, dann hast du auch ein Gefühl dafür bekommen, was das große Problem der Stuttgarter in den vergangenen Wochen gewesen ist. Und das beim Undav, Woltemade hat auch viele Chancen vergeben. Karasor setzt den Elfmeter-Nachschuss dann auch nicht rein. Also da hat Vasil dann auch toll gehalten. Von mir ein abschließender Satz noch zum Schiedsrichter. Den Triumph musst du mir gönnen. Ich habe gerade die Kicker-App aufgemacht. Da wird ja auch immer die Leistung des Schiedsrichters bewertet. Da bekommt Dr. Florian Exner die Note 5. Und da steht dann, viele Fehler in der Bewertung von Zweikämpfen in beiden Richtungen. Keine Linie bei den persönlichen Strafen. Lag beim Elfmeter richtig. Gelb-Rot gegen Vasil war völlig überzogen. So, jetzt hat er aber auch genug Fett abbekommen von uns hier in diesem Podcast.
Ja. Aber deswegen heißt er ja auch Exner. So viel Spott kriegt normalerweise immer nur der Exner oder die Exner ab, wenn man damit nicht mehr eine Liebesbeziehung führt.
Ich könnte jetzt auch sagen, Spot on für die Kultrubrik. Wie wär's damit?
Sollten wir tun. Und dann, du hast gesagt, kommenden Sonnabend für die Freunde der Statistik. Du bist beim HSV möglicherweise Aufstieg gegen Ulm.
Ja.
Und ich.
Ja, ich habe noch genau zwei Spiele in dieser Saison, HSV Ulm und dann am letzten Spieltag St. Pauli Bochum.
Okay.
Und du?
Ich bin kommendes Wochenende bei Holstein Kiel gegen den SC Freiburg.
Oh, das ist spannend. Ja. Das ist gut.
Das ist gut. Das wird auch mein letzter Auftritt in. Ja, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht gibt es ja noch einen in der Relegation. Let's see. Aber soll man nicht größer abschenken, als man es machen muss. Und dann und damit, liebe Freundinnen und Freunde, wird es Zeit für die Kultrubrik. Und die wird wie immer präsentiert von Reinhard Snacks, der Reinhard Snacks Taktiktisch.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Der HSV ist wieder da. Gibt's denn auch, ne? Die Gesänge. Weißt du, was ich mich eigentlich gefragt habe? Ich weiß, wir sind eigentlich bei der Kultrubrik, aber trotzdem nur ganz kurz die Frage. Wo würde der HSV eigentlich feiern? Die würden doch nicht sagen, komm, wir gehen auf die Reeperbahn, oder? Mieten die sich denn die Eppendorfer Landstraße oder den Mühlenkamp oder wo weichen die aus?
Da gibt's ja einen großen Stadionvorplatz, vielleicht da, ne? Vielleicht wird der so ein Treckerhänger hingeschoben und eine Band auf den Hänger gestellt und eine spontane Aufstiegsparty gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wird dann auch so eine Eigendynamik nehmen. Samstagabend, möglicherweise auch schönes Wetter in Hamburg. Sicherlich wird es auch viele Fans dann Richtung Reeperbahn ziehen. Also da gibt es ja den einen Bereich an der Reeperbahn, da am Alberseck, da um die Ecke. Da ist ja so der HSV-Bereich. Vielleicht wird es da auch dann HSV-Fans geben, die da feiern, die vielleicht sogar das Spiel da verfolgen werden. Und man kann nur hoffen, und das ist der Appell der gesamten Anstoßredaktion, Bleibt friedlich. Hoffentlich kommt es da zu keinen Konfrontationen.
Ja, ich muss jetzt schon fast ein bisschen lachen, weil das ist, ja, du hast natürlich recht inhaltlich, aber auch sehr, sehr schön vorgetragen. Finde ich gut.
So, möchtest du deinen Beitrag zur Kultrubrik jetzt vortragen?
Auf jeden Fall. Und zwar bin ich über so zwei, drei krude Gedanken, das ist sehr ungewöhnlich für meiner selbst, auf die Idee gekommen, wie könnte wohl eine Geschichte lauten. Und zwar möchte ich mit dir mich den Topscorern nähern. Kannst du dir überlegen, wer bis dato der Topscorer der ersten Fußball-Bundesliga ist?
Der Topscorer, also Assists plus Tore.
Jo.
Harry Kane wäre jetzt die einfache Antwort, aber der bereitet gar nicht so viele Tore vor.
Aber es reicht.
Es reicht, also ja. Ist er es.
Er, der aktuelle Topscorer der Fußball-Bundesliga, ist Harry Kane. 24 Tore, 11 Vorlagen, das heißt 35 Scorerpunkte. Lieber Michael Augustin, ich möchte mich mit dir gemeinsam den Topscorern nach der gesamten Spielzeit der vergangenen 10 Jahre nähern. Hast du eine Idee, wer in der Saison 23/24 der Topscorer gewesen sein könnte?
Ja, dann auch er.
Harry Kane, einloggen?
Ja.
36 Tore, 8 Assists, 44 Scorerpunkte. Mein Name ist Harry Kane. Wir schauen in die Saison 2022/23 und zwar möchte ich dir als erstes sagen, möglicherweise ist das ein kleiner Tipp. Manchmal überragen ja die Assists, dann wird man vielleicht denken, okay, ist wahrscheinlich eher Mittelfeldspieler als die Tore. Aber ich schoss 15 Tore und 11 Assists, 26 Scorerpunkte für Eintracht Frankfurt.
Für Eintracht Frankfurt, es war nicht Hugo Ekitike, es war nicht Omar Mamouche, es war Randall Kolo Muani.
Das ist absolut richtig. Ich spielte auch eine herausragende Saison, so ein bisschen verkappter Stürmer hinter den Spitzen, offensiven Mittelfeld hier und da auch. 20 Tore, 13 Assists machen, 33 Scorerpunkte für RB Leipzig 2021/22.
Ja, Christopher Nkunku.
Das ist absolut richtig. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ich war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal in den vergangenen 10 Jahren Torschützenkönig.
Ja, das ist Robert Lewandowski, jetzt kommen die Lewandowski-Jahre.
Aber 2020/21 habe ich wie viele Tore gemacht für den FC Bayern München? A, 39, B, 40 oder C, 41?
41.
41 Tore ist richtig und dann insgesamt 48 Scorerpunkte. In der Saison 1920 wurde ich Topscorer und zwar für Borussia Dortmund. 17 Tore und 17 Vorlagen.
Jadon Sancho war es nicht.
Oder vielleicht doch?
Oder vielleicht doch. Wenn du schon so fragst, dann war er es doch.
Also ich spielte auf jeden Fall auch mal für den FC Chelsea.
Für den FC Chelsea? Hat der mal für den FC Chelsea gespielt?
Ich glaube schon. Oh.
Wer war denn damals noch alles beim BVB?
Also du hast es im Prinzip schon gesagt, aber du hast es verneint. Möchtest du es einloggen?
Ja, dann logge ich Sancho ein.
Ja, richtig. Jadon Sancho ist richtig. 17 Tore, 17 Vorlagen. In der Saison davor war es auch ein Borusse. 12 Tore, 14 Vorlagen, 26 Scorerpunkte. Wer könnte es gewesen sein?
In welchem Jahr sind wir gerade?
18-19.
18-19. Wer könnte es gewesen sein? Ich sag mal Marco Reus.
Oder nochmal Jadon Sancho?
Okay, nochmal Jadon Sancho.
Es ist nochmal Jadon Sancho, Michael Augustin, das hast du wunderbar gemacht. Im Jahr 2017/18 war es ein Bayer. Er hatte Lederhosen an. 29 Tore und 2 Vorlagen.
Ja, dann wieder Lewandowski.
Es ist Lewandowski. Machen wir es ein bisschen schwieriger. In der Saison 2016/17 war der Topscorer einer, der seinen aktuellen Verein dem Finale Dorham ein großes Stück näher gebracht hat. Das Finale Dorham, damit ist das Champions League Finale gemeint, und ein Halbfinale ist möglicherweise durch einen Spieler, der auch mal in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, schon mal so in eine Richtung ein bisschen gekippt. Ich spiele für Paris Saint-Germain, habe auch mal für Borussia Dortmund gespielt, auch mal mein Zimmer zu Hause nicht so aufgeräumt.
Ousmane Dembélé.
Das ist richtig. Auch irgendwie interessant, ne? 6 Tore, 13 Vorlagen, 19 Scorerpunkte haben damals gereicht. 16, 17.
Das ist nicht viel.
Um Topscorer zu werden. Das ist nicht viel. In der Saison 15, 16 wurde es auch ein Spieler von Borussia Dortmund. Eher offensives Mittelfeld. 11 Tore, 15 Assists, 26 Scorerpunkte insgesamt.
Dann war es diesmal Marco Reus.
Es war auch dieses Mal nicht Marco Reus, sondern ein Spieler, dessen Nachname erstmal so ein bisschen geübt werden musste, bis man ihn fehlerfrei
Henrik Mkhitaryan
schreiben konnte. Genau, es ist nicht Steven Skripski, den kann man bis heute nämlich nicht fehlerfrei schreiben, aber Henrik, kannst du Henrik Mkhitaryan schreiben? Wie schreibt man Henrik?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Schreibweisen. Ne? Also ich würde mal sagen H-E-N-R-Y-K-H.
Ja, es ist in diesem Fall H-E-N-R-I-K-H.
Und Mkhitaryan M-K-H-Y-T-A-R-Y-A-N.
Ja, das erste ist in diesem Fall, das erste I ist in diesem Fall tatsächlich mit einem I geschrieben, aber auch da hast du natürlich absolut recht, ob es jetzt die armenische Schreibweise ist oder die englische oder die whatever. Dafür müsste man wahrscheinlich seinen Pass rausholen und wahrscheinlich steht da was ganz anderes drin.
Schauen wir noch auf den. Ich halte mich an Jogi Löw, der gesagt hat, Micky sonst was.
Dann haben wir noch die Saison 2014-15. Ich spielte unter anderem mal für den großen SV Werder Bremen, aber auch mal für den FC Chelsea, aber auch in der Fußball-Bundesliga für
Kevin
den
VfL
Wolfsburg, das ist richtig.
Kevin De Bruyne.
10 Tore, 20 Assists damals für den VfL Wolfsburg, machen 30 Scorerpunkte und das waren sie. Meine Scorer, Topscorer, wenn nicht mehr viel dazwischen kommt. Ich habe das auch noch mal kurz rausgeguckt. Wir haben aktuell Harry Kane, habe ich ja gesagt. Und dahinter kommt Gerassi und Schick, weil die auch schon
okay.
Beide
und Omar Mamouche ist wahrscheinlich immer noch weit vorne, obwohl er gar nicht mehr in der Bundesliga spielt.
Ja, ja.
So, bei mir wird's festlich. Der erste FC Nürnberg hat am 4. Mai, sprich gestern, sein 125-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Ich will mit dir jetzt keine ehemaligen Klubberer besprechen. Ich möchte von dir wissen, welcher Verein feiert in diesem Jahr noch seinen 125. Geburtstag?
Borussia Mönchengladbach. Und Holstein Kiel.
Ja. Ja, stimmt. Beides richtig. Holstein Kiel, weißt du wann? Wann hat die KSV Geburtstag?
War das am 7. Oktober?
Ja, sehr gut. Gladbach am 1. August. Gladbach ist ein bisschen länger. Welcher Verein ist in diesem Jahr schon 125 geworden? Wir bewegen uns im Kosmos der Fußball-Bundesliga.
Ja,
ein Verein, der auch gerade am vergangenen Wochenende, sprich gestern, gefeiert hat, obwohl selbst an dem Tag gar nicht so viel
Bayern,
zum
ne?
sportlichen Erfolg ja. beigetragen. Der FC Bayern, 27. Februar 1900. Ja. In welchem Verein wurde die TSG 1899 Hoffenheim gegründet?
Nicht wie Ulm 1846, sondern ein bisschen später.
Ach ja, genau, ein bisschen später, kurz vor 1900. Wann wurde Borussia Dortmund gegründet?
1909.
Richtig, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wann wurde der SC Freiburg gegründet?
Es gibt den Turnverein, den FT Freiburg von 1846, aber ich glaube, den SC Freiburg gab es früher. Ich tippe mal sowas auf später. Ich tippe mal auf 1923.
1904.
Ah, okay.
Wann wurde Werder Bremen gegründet?
1887 war der HSV, ne?
Ja, hätte ich auch noch gefragt. Hast du jetzt schon richtig beantwortet? Werder Bremen ist ein bisschen jünger.
Ja, das stimmt, dass ich das auch nicht weiß, ist auch irgendwie jetzt gerade, aber ich weiß es eigentlich, aber ich habe dazu jetzt gerade keine Zahl vor Augen. Werder hatte doch neulich gerade den, was ist neulich, 125. 1888?
Nee, 1899.
Auch 1899, okay, ja.
Genau,
deswegen gab es im vergangenen Jahr die Feier. TSG 1899 Werder heißt sie ja auch eigentlich, ne?
Ja, so heißen die offiziell, richtig. Ja. Werder ist nur so ein Rufname, ja. Der hat sich etabliert. So, Eintracht Braunschweig. Wann wurde Eintracht Braunschweig gegründet?
Ja, das ist unser BTSV. Braunschweig. 1800 auch irgendwann?
Ja, also deutlich später als 1800. Schon okay. Fast 1900, aber vorne steht noch die 18.
1899?
1895.
95, okay.
So, und zwei habe ich noch. Der erste FC Heidenheim.
Das war doch auch hier 1844, 45, 46, irgendwie sowas?
Nee, 1972.
Oh.
Ja, das ist eine Fusion aus mehreren Vereinen und das offizielle Gründungsdatum ist 1972. Und der erste FC Kaiserslautern, den müssen wir auch noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, der feiert auch einen runden Geburtstag in diesem Jahr, der FCK. Welchen? Nee, rund ist falsch, aber jetzt habe ich es ja schon fast verraten. Also die 125 ist ja eigentlich keine runde Zahl, aber ja, man feiert ein Jubiläum, den 125-Jährigen, ein Jubiläum, genau. Und das, jetzt habe ich es ja wirklich schon verraten, feiert der FCK auch am 2. Juni. Am 2. Juni 1900 gegründet. So,
und
das
Bochum?
War ein kleiner Exkurs in die Historie. Nee, mehr habe ich jetzt nicht.
Okay,
Bochum?
Okay, ja.
1848, ne?
Ja, genau, das steht doch auch im Wappen mit drin, ne? Ja.
Genau, richtig.
Und wenn ihr wisst, wann Schalke gegründet wurde, dann könnt ihr das auf eine Postkarte packen an die Anstoßredaktion, dann gibt es was Schönes zu gewinnen.
Und wenn ihr wisst, wer aufsteigt und wer absteigt, dann gerne her damit. Vergangene Woche haben wir dazu aufgerufen, ein paar Meinungen kundzutun über den Ausraster von Antonio Rüdiger und über die Sanktionen des DFB, da kam auch ein bisschen was rein. Ja. Haben wir noch Zeit, das vorzulesen oder würden wir dann jetzt übers Ziel hinausschießen, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind in dieser Folge?
Wir würden nicht übers Ziel hinausschießen, aber die meisten waren dafür, dass die Sanktionen dabei bleiben können, so wie sie sind. So, wenn man, also, dass er nicht noch härter vom DFB bestraft werden sollte.
Genau, dass er weiter nominiert wird und jetzt auch nicht irgendwie beim nächsten Länderspiel, also das wäre dann ja das Final Four der Nations League, nicht nominiert wird. Jetzt ist er aber operiert worden und es kann sein, dass er aus gesundheitlichen Gründen sowieso nicht an diesen Länderspielen teilnehmen kann. Das werden wir weiter kritisch beobachten. Ansonsten werden wir von Tag zu Tag nervöser, die Entscheidung naht in beiden Ligen, in der ersten, in der zweiten und auch in vielen anderen Ligen. Der 33. Spieltag liegt vor uns. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und wir werden über diesen Spieltag dann nächste Woche in der kommenden Anstoßfolge wieder sprechen. Wir freuen uns schon jetzt auf euch und ich verabschiede mich hiermit. Es ist Montag, die Woche liegt vor euch. Macht was draus, bleibt gesund und schont euer Herz, denn es kann prickelig spannend werden am kommenden Bundesliga-Wochenende.
Und macht es nicht so wie Christian Lindner und überfahrt Hunde, sondern schaut immer ganz genau, wo ihr unterwegs seid, wenn ihr diesen Podcast möglicherweise im Auto hört.
Jetzt wirst du doch noch politisch. Heute ist ja auch Zapfenstreich, ne? Also bei Gerhard Struber war ja gestern schon Zapfenstreich beim 1. FC Köln. Für Olaf Scholz ist heute Zapfenstreich. Jetzt könnten wir natürlich seine Zapfenstreich-Songs auf unsere Anstoß-Playlist legen. Die haben wir ja auch noch. Hätte ich fast vergessen. Aber von mir gibt's aus aktuellem Anlass einen Song einer Kölner Kultband. Bab, du kannst zaubere. Das ist Kölsch und heißt so viel wie du kannst zaubern. Ich übersetze das einfach mal für die meisten Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Köln kommen. Und das ist natürlich in Anlehnung an Friedhelm Funkel. Der kann zaubern und der wird den 1. FC Köln in die erste Liga zaubern.
Genau. Und definitiv, wenn er nach Hause kommt und sagt so, Mensch, jetzt bin ich erst entlassen worden, ich bin total leer, ich muss erstmal was essen, dann sagt seine Frau zu ihm, komm, erstmal Struber Eats.
Und was gibt's von dir für Spotify?
David Hasselhoff mit Looking for Freedom.
Ja, super Song. Ganz klasse. Einfach so, ne? Ohne aktuellen Anlass.
Für Struber Eats. David Hasselhoff macht auch Werbung für Uber Eats und Struber Eats. Oh, und er sucht jetzt seinen Frieden, den er wahrscheinlich hoffentlich irgendwie finden wird.
Ich wusste gar nicht, dass David Hasselhoff Werbung für Struber Eats macht. Aber gut, ich habe von David Hasselhoff auch lange nichts mehr gehört. Hat er diesen Knight Rider noch oder ist der inzwischen bei mobile.de eingestellt? Recherchiere gleich mal. Die Auflösung gibt's dann auch in der kommenden Folge. Also, macht's gut. Tschüss, 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 tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.